Lass uns beten. Jesus, wir bitten dich wieder, dass du uns Konzentration und Ruhe gibst, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst für dein Wort, für deine Wahrheit. Bitte sprich damit auch jetzt nochmal unsere Herzen an, damit wir dich sehen in all deiner Schönheit und Wahrheit. Danke, dass du mitten unter uns bist.
Amen. Amen.
Schlag mit mir auf Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. 1. Samuel 22, 1 bis 5. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab: Lasst doch meinen Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh ins Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. Ungerechtigkeit drückt das Land. Ein Volk leidet unter dem ungerechten und unrechtmäßigen König. Keiner steht auf für Gerechtigkeit. Keiner. Doch einer wagt es, sich zu erheben. Mit einigen tapferen Männern hält er sich in einem Wald versteckt und entgeht immer wieder der Festnahme durch die Obrigkeit. Mit Witz und Trick kämpft er gegen staatliche Willkür und immer mehr Männer schließen sich ihm an. Während sie versuchen, den Schergen des Staates aus dem Weg zu gehen und das Volk zu versorgen, warten sie alle eigentlich nur auf einen, auf den wahren König, der Gerechtigkeit und Friede zurückbringen soll. Jeder von uns kennt die Geschichte vermutlich. Robin Hood, ein ausgestoßener Edler, und wie er für die Armen einsteht und die Reichen dafür beraubt, wie er immer wieder gegen den Sheriff von Nottingham und den falschen König Prinz John angeht. Und schließlich der ersehnte, der rechtmäßige König Richard Löwenherz zurückkehrt und Friede und Gerechtigkeit wieder einkehrt. Und es ist erstaunlich, wenn wir diese Verse lesen, wie sehr wir an diese Legende erinnert werden, wenn wir diese Verse aus 1. Samuel 22 lesen. Ein zu Unrecht Verfolgter in einem Wald mit seiner verwegenen Mannschaft im Kampf gegen einen unrechtmäßigen König. Hier enden aber schon die Parallelen, denn David hat nach seinem Ausflug zu den Philistern noch Nachholbedarf in Sachen Gottvertrauen. Und deswegen sehen wir auch hier, wie Gott trotz Davids unheiliger Allianzen Geschichte schreibt. Doch diesmal sucht David nicht unbedingt nach Hilfe auf unerwarteter Seite, er bekommt sie gleich mehrfach von unerwarteter Seite. So wollen wir uns diese Verse auch wieder in drei Abschnitte unterteilen. Zuerst eine fragwürdige Hilfe, also 1 und 2. Dann kommt es zu einem fragwürdigen Hilfegesuch. Da habe ich, glaube ich, noch eine falsche Version geschickt. Also ein fragwürdiges Hilfegesuch könnt ihr in eurem Skript einmal anpassen. Verse 3 und 4. Bevor es drittens ungefragte Hilfe gibt, Vers 5. Wir starten mit der fragwürdigen Hilfe und ich lese die Verse 1 und 2 vor. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren, und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. David macht sich nach der Episode bei Gad schnellstmöglich aus Philistäa hinaus, weg von seinem Tribunal und wieder in die Nähe seiner alten Heimat Bethlehem. Adullam und die dazugehörige Höhle bedeuten übersetzt so viel wie Schutz, und sie boten David genau das, Schutz. Die Höhlen in dieser Gegend, die sind nicht wie die Tropfsteinhöhlen, die wir vielleicht vor Augen haben, sondern sie sind eher ja, gewölbeartig, teilweise auch einfach wie ein großer Felsvorsprung, sodass selbst später einige hundert Menschen in diesen oder in den umliegenden Höhlen Unterschlupf finden. Und sie lagen ungefähr in der Mitte zwischen Gad und Bethlehem, sodass schließlich auch seine Eltern und seine Brüder mitsamt ihrer Familie sich dort versammeln. Und das ist durchaus erstaunlich, wie nicht nur hier die Botschaft von Davids Aufenthaltsort wieder schnell die Runde macht. Und es ist auch bezeichnend für die Umstände unter Saul, dass eine wirklich angesehene Familie ihre Heimat verlässt, um in einer Höhle zu wohnen. Offensichtlich fürchteten sie, dass der Zorn Sauls auf David von Saul auf David auf sie überschwappen könnte. Bevor sie also, wie die Priester und ihre Familien in Not, in Sittenhaft genommen werden, gehen sie zu David und helfen so zumindest schon mal seiner Einsamkeit aus. Aber nicht nur seine Familie begibt sich zu David auf den Weg. Immer mehr Männer schart David jetzt um sich. Hier 400 und wenig später lesen wir Kapitel 23, dass diese Miliz schon auf 600 Mann angewachsen war. Und was sie verbindet, ist zum Teil sicherlich die Zuneigung zu David. Es ist aber wahrscheinlich vielmehr die Abneigung gegenüber Saul. Sinnlose Kriegszüge, eine unberechenbare Art, scheinen den früher so beliebten König mittlerweile Zustimmungswerte gegeben zu haben, wie heute wohl nur der FDP. Doch die Männer, die sich zu David gesellen, die sind eher so aus der Kategorie Lebenskünstler und gescheiterte Existenzen. Wir lesen hier von allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Die Männer, die also ein neues Leben anfangen wollen, die, die nichts mehr zu verlieren haben, die kommen zu ihm, sodass die Hilfe, die ihm zuteil wird, aus menschlicher Sicht, sicherlich erstmal fragwürdig genannt werden darf. Davids Schar war so etwas wie die Fremdenlegion der damaligen Zeit und David wird zu ihrem Anführer. Und für ihn war es sicherlich nicht immer leicht, diese Bande anzuleiten und die Ruhe zu bewahren, wenn verzweifelte Hitzköpfe aneinander gerieten. Aber mit Gottes Hilfe schaffte er es. Und er machte aus ihnen so loyale Helfer, dass ihnen am Ende von Davids Leben ein ganzes Kapitel in der Bibel gewidmet wird. In 2. Samuel 23 lesen wir von den Helden Davids, von ihren mutigen Taten, die ihren Ursprung ganz bescheiden in der Abgeschiedenheit dieser Höhle von Adullam nahmen. Sie sahen in David eben nicht nur ihren Anführer, sondern auch den wahren König, der sie aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus ihrer Not und den Schulden herausführen sollte. Und ihr Lieben, ich möchte mit Sicherheit nicht das einreißen, was wir eben aufgebaut haben, wenn wir auf diese Tafel gucken. Und ich möchte hier auch nicht über Gebühr allegorisieren oder moralisieren. Und wir hatten das Thema eben schon in der Pause. Wir sehen hier so ein schönes Bild, einen schönen Schatten des besseren Davids in diesen Text hinein, von dem wahren König, von Jesus Christus. Wie viel herrlicher, wie viel vollkommener ist dieser Gesalbte des Herrn. Aber wer kommt zu ihm am Anfang seines Wirkens auf dieser Erde? Es kommt zu ihm abgelehnte Zöllner, einfachste Fischer. Und später schreibt Paulus an die Korinther, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Wen ruft der Herr Jesus zu sich? Die Mühseligen und Beladenen, die erkannt haben, dass sie hoffnungslos vor Gott verschuldet sind. Nicht vor den Menschen, nicht vor dem König, sondern eben vor Gott mit ihrer Sünde. Und wie viel mehr macht er aus einem Haufen Versager, mutige Männer, die bis ans Ende der Welt gingen und ihr Leben einsetzten, um die Botschaft von Vergebung für Schuld und Sünde und neues Leben in Christus zu verkünden. Aus Verleugnern, aus Feiglingen macht er Apostel, Botschafter. Was ist das für eine Hoffnung für uns, die wir so häufig in der gleichen Situation stecken. Auch wir sind unserer Herkunft nach nicht geeignet für ein Leben mit dem wahren König. Aber er ruft uns und er hat uns wirksam zu sich gerufen. Er selbst ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Bei ihm ist wirkliche Hilfe. Und wir sehen hier, auch wenn es für David erstmal fragwürdige Hilfe war, dass Gott sie gebraucht. Und wir sehen hier auch einen Unterschied zwischen dem Sohn Davids und David selbst so deutlich. Während ja, der eine wirklich wirksame und ewige Hilfe bietet, sehen wir hier einen David, der ein wirklich fragwürdiges Hilfegesuch macht. Zweitens ein fragwürdiges Hilfegesuch. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Man kann der NATO in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit, sehr viele sehr dumme Fehler vorwerfen. Einer, der das kürzlich noch getan hat, ist Donald Trump. Wie wir im Moment täglich in den Nachrichten hören, haben die USA unter seiner Führung gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Und die Überraschung in Washington war offenbar groß, als sich der Iran doch tatsächlich gewehrt hat. Und mehr Schaden als mit Drohnen und Raketen richtet der Iran gerade mit der Blockade der Meerenge von Hormuz an. Der Ölpreis explodiert, die Spritpreise eskalieren. Vielen Dank, dass ihr trotzdem da seid. Und Donald Trump bittet, ja, er fordert die anderen NATO-Länder auf, diese Seestraße doch freizuhalten. Diese lehnen dankend ab und Donald Trump sagt, sie haben einen sehr dummen Fehler gemacht. Das kann man so sehen oder man kann sagen, es war vielleicht auch ein sehr fragwürdiges Hilfegesuch, das Donald Trump dort gemacht hat. Und ähnlich fragwürdig und in der geistlichen Dimension noch viel größer ist das Hilfegesuch von David. Seine Strategie bleibt offenbar, der Feind meines Feindes ist mein Freund und wir merken auch in diesen Versen, politisch und geistlich ist das einfach keine gute Taktik. Er zieht los und er geht nach Moab. Ihr seht es auf der Karte oder könnt es gleich aus der Nähe noch in der Pause einmal nachvollziehen. Er geht aus dem Westen von den Philistern erst wieder zurück und er geht dann noch weiter unten ums Tote Meer herum bis nach Moab in den Osten, da wo heute Jordanien liegt. Und diesmal zieht er nicht allein los, er nimmt seine Eltern mit. Und diese dürften ja bei vielen älteren Geschwistern von David, von denen wir lesen, schon ziemlich betagt gewesen sein. Und offenbar gehört das Campen in zugigen Höhlen nicht zu dem, was sie noch gerne machen. Und er nimmt sie mit. Und dazu kommt noch, dass Davids Vater noch etwas moabitisches Blut in sich hatte. Denkt zurück an das Buch Ruth. Der Sohn Ruth war einer moabitischen Frau. Genau. Boas war der Mann von der Ruth und Obed, der Sohn, und dieser, der Sohn von Isai, also Davids Vater. Die Abstammung war also passend und wir sehen auch, dass David diesmal aufgenommen, dass er gehört wird vom König von Moab. Doch zwei Dinge zeigen, dass das hier nicht einfach ein Verwandtschaftstreffen war, sondern dass David Zweifel an Gottes souveränen Plan hatte. Er sagt in Vers 3 ganz offen dem König von Moab: Bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. David sagt, ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Und er wollte auch nicht abwarten. Und deswegen nimmt er wieder sein Schicksal in die Hand und aus seiner Eltern gleich mit. Und zweitens sehen wir hier in Vers 4 angedeutet, dass nicht nur seine Eltern in Moab blieben, sondern auch David. Und spätestens hier mag man sich fragen, wenn wir diese ersten Verse lesen, was seine 400 Mann in dieser Zeit wohl gemacht haben. Und hier liegt die Vermutung nahe, dass die ersten vier Verse nicht einfach chronologisch abliefen, sondern eher thematisch angeordnet sind. Wir lesen also erst von Menschen, die zu ihm kamen, seine Familie und seine Männer, und dann von dem, was er in diesem Zeitraum auch unternommen hat. Und noch etwas fällt dem geneigten Bibelleser hier auf. Vielleicht musstet ihr sogar eben schon bei dem Abschnitt bei den Philistern daran denken. Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. David war nicht der erste Mann Gottes, der den Weg ins Ausland antrat. Abraham oder Isaak, die gingen aus freien Stücken über die Grenze, weil die Lebensverhältnisse einfach dort günstiger erschienen. Wie David fehlte ihnen das Vertrauen in Gottes Zusage und sie wollten lieber sich selbst versorgen, als auf Gottes Versorgung zu warten. Auch hier türmten sich Lügen über Lügen, aus Frauen wurden Schwestern, bis Gott selbst seine Verheißungsträger in sein verheißenes Land zurückholte. Und so ist hier der Weg Davids auch kein cleverer Schachzug, sondern bloßer Ungehorsam. Obwohl David ein Nachfahre von Ruth, dieser Moabiterin war, war es falsch, sein Vertrauen auf die Feinde des Herrn zu setzen und das Land zu verlassen, das er einmal regieren sollte. Und wir können an dieser Stelle wirklich fragen, wenn wir diese beiden Texte miteinander vergleichen, welche dieser Hilfen war gefährlicher? Welche Allianz war unheiliger? Die eines Feindes oder die eines falschen Freundes? Beide machen deutlich, David sucht sich Hilfe, aber nicht beim wirklichen Helfer, sondern bei denen, die ihm mächtig und vielversprechend erscheinen. Auch bei ihm klafft eine Lücke zwischen dem, was er über Gott weiß und was er tatsächlich auslebt. Und das ist die Gefahr eines jeden Gläubigen zu allen Zeiten. Wir wissen viel über Gott, wir wissen viel über sein Wesen, über sein Handeln, seine große Gnade, vielleicht auch sein Ziel für unser Leben oder auch in einer bestimmten Lebenssituation. Aber wir versagen, dieses Wissen umzusetzen, diese PS wirklich auf die Straße zu bringen. Unser Alltag hat mit dem Sonntag offensichtlich sehr wenig zu tun und unser Bekenntnis sehr wenig mit unseren Taten. Und dann klagen wir auch noch Gott an, weil er uns vielleicht das Ziel gezeigt hat und wir meinen, er hätte uns den Weg dorthin verschwiegen. Wie es bei David hier der Fall ist. Er weiß, dass er König wird, aber nicht wann und wie. Und das lässt ihn zweifeln, sodass er nach Moab geht und sagt, hilf du mir doch, bis Gott mir hilft. Wir erwarten von Gott, dass er uns eben nicht nur die Zielkoordinate sagt, sondern dass er wie ein Navi jedes Mal Meldung macht, wenn wir an eine Kreuzung kommen und eventuell falsch abbiegen. Dass er uns sagt, links oder rechts, und wenn wir falsch liegen, natürlich auch, bitte wenden. Und wir geben dann letztendlich Gott damit die Schuld, wenn wir falsche Wege gehen, weil er uns ja einfach nicht besser geführt hat. Wir verkennen damit aber vollkommen, dass Gott vielleicht gerade ganz andere Zwischenziele mit uns hat, als wir es meinen. Und auch das sehen wir hier bei David. Ja, mit 3000 Jahren Abstand und etwas aus der Vogelperspektive können wir mit viel Selbstvertrauen an dieser Stelle sagen, ja, ist doch klar, dass David nicht zu seinen Feinden gehen soll. Ist doch klar, dass Gott will, dass er sich ganz auf ihn verlässt und dass er jeden unsicheren Tag seines Lebens darauf vertraut, dass Gott ihn beschützt, dass Gott ihn bewahrt, dass er ihn versorgt und auch erzieht, damit er vorbereitet ist, irgendwann mal König zu werden. Und gleichzeitig tun wir uns so schwer damit zu akzeptieren, dass wir die gleichen Lektionen zu lernen haben in unserem Leben, in unserer Not, dass Gott vielleicht auch gerade einfach nur will, dass wir geduldig bleiben, dass wir bleiben, wo wir sind. Dass wir geduldig bleiben, dass wir bleiben, wo wir sind, wenn wir einen nervigen Chef haben an der Arbeit. Dass wir bleiben, wo wir sind, wenn wir anstrengende Geschwister in der Gemeinde haben. Dass wir es aushalten, wenn uns eine belastende Krankheit zu schaffen macht. Und Gott tut das nicht, um uns zu quälen, um uns zu ärgern, sondern einfach nur, damit wir vertrauen, damit wir ausharren lernen, wie es der König Israels und der Mann nach dem Herzen Gottes ebenfalls lernen musste. Dass er lernen musste, dass wir lernen müssen, dass unser Glauben im Ausharren gestärkt wird. Dass wir lieber an dem Platz bleiben, den uns Gott zugewiesen hat, auch wenn das gerade mit massiver Unsicherheit verbunden ist. Als einem zu gehen, der uns einfach nur falsche Sicherheit bietet. Und dass wir auch lernen, dass auch Gott heute noch versorgt und keinen Tag seine unverdiente Gnade uns gegenüber zurückhält. Dass er auch heute treu ist in unserer Untreue. Dass sein Wesen, dass sein Handeln genug sind für uns und dass wir es besser wissen, noch besser können als der Schöpfer des Universums und als unser persönlicher Retter. Das mag in unserem Alltag hart sein, aber diese Geduld zahlt sich aus. Denn Gottes Gnade und seine Führung wird sich zeigen, auch wenn es vielleicht, wie bei David, sogar Jahre dauern kann. Allein die Zeit der Flucht, ja, knapp 10 Jahre dauerte diese Zeit. Dann folgte noch ein Bürgerkrieg. Doch dann lesen wir von Davids Herrschaft und von seinen Eroberungen und ja, wie seine Anlaufstationen für unheilige Allianzen am Ende nur noch ein kleiner Teil der Liste der Eroberungen sind, die David gemacht hatte. Gott hat ihn hindurch bewahrt und in 2. Samuel 8, Vers 1 und 2 steht dann über die Philister und über Moab. Und danach geschah es, dass David die Philister schlug und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur. Er legte sie auf die Erde und je 2 Schnurlängen maß er ab, um die Betreffenden zu töten und eine volle Schnurlänge, um sie am Leben zu lassen. So wurden die Moabiter David untertan und entrichteten ihm Tribut. Die größten Feinde und die stärksten Helfer sind nur noch ein Teil einer langen Liste an Erfolgen und Eroberungen, die Gott David geschenkt hat. All die Jahre hatte Gott ihn versorgt, hatte Gott ihn beschützt und zurückgeholt. Er hat ihn vorbereitet und erzogen, um ihn jetzt viel mehr zu geben, als er mit seinen unheiligen Allianzen mit diesen gottlosen Völkern jemals hätte erreichen können. Gott war all die Jahre der Helfer gewesen und nicht Achish oder die Moabiter. Gott war all die Jahre Davids Beschützer gewesen und es war niemals andersherum gewesen. Er hatte niemals beschützt David, wie hier seine Eltern. Er war immer beschützt worden. Gott war und ist immer der Held dieser und seiner und deiner und aller Geschichte. Bis heute, bis zu dir und mir. Es ist der gleiche treue Gott. Es ist der gleiche tägliche Versorger. Auch in den Notzeiten, auch in den Zweifeln, auch in der Ungeduld, auch in Leiden. Gott sieht es, er gebraucht es und er wird Ausweg und Hilfe schenken, die du jetzt vielleicht noch gar nicht abschätzen kannst. Deswegen vertraue auf seine Hilfe und meine nicht, du müsstest Gott bei der Erreichung seiner Ziele helfen. Schau auf David. Davids Hilfegesuch war hier nicht die Lösung. Nein, Gott hatte immer noch die Geschichte seines Gesalbten geschrieben und das auch getan mit der Aufforderung zur Umkehr mit einer von David ungefragten Hilfe. Drittens, eine ungefragte Hilfe und der Vers 5. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh ins Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. Die Gemeinde ist ein toller Ort, in vielerlei Hinsicht. Einer des Helfens, des gegenseitigen Lastentragens, ein Ort der Freude. Der Ort, an dem uns Gott ganz bewusst zusammengestellt hat, um ihm die Ehre zu geben, das Opfer seines Sohnes für unsere Sünden zu verherrlichen. Soweit so klar, nichts Neues. Doch teilweise ist auch die Gemeinde der Ort, an dem unsere Geduld durch ungefragte Hilfe herausgefordert wird. Ihr kennt bestimmt diese Situation, in denen Menschen mit großem Sendungsbewusstsein und sehr viel Meinung auf euch zugekommen sind und euch für jede Lebenslage Tipps und Hilfe gegeben haben. Das mag sehr oft sehr hilfreich sein, manchmal ist es das aber auch einfach nicht und hat auch einfach wenig mit der Realität zu tun. Und manchmal ist es dann am besten zu sagen, oh ja, danke, ich denke mal darüber nach. Und dann zu hoffen, dass man am nächsten Sonntag vielleicht nicht wieder gefragt wird, ob sich schon was geändert hat. Manchmal ist die ungefragte Hilfe aber auch einfach nur ein gnädiges Geschenk eines treuen Gottes, und die eines guten Hirten, der seine Schafe zurückholen will. Und diese Kategorie ungefragte Hilfe erlebt David hier. Als er noch in seinem moabitischen Exil auf seiner vermeintlich sicheren Festung ist, taucht auf einmal Gad auf. Wir wissen nicht viel von ihm, nur dass er eben ein Prophet ist. Vielleicht aus der Schule Samuels und David jahrzehntelang begleiten und beraten sollte. Seine Botschaft, die ist hier eindeutig. Bleib nicht auf der Bergfeste, geh zurück nach Juda in den Wald Haret. Und Gads ungefragte Hilfe ist nicht ein mäßig guter Gedanke morgens in der Dusche gewesen. Nein, es ist Gottes Rückholaktion gewesen, um seinen Gesalbten zurück in seine Heimat zu bringen, in der Gott seinen Plan mit ihm umsetzen will. Und Davids Reaktion ist hier glücklicherweise eben nicht, oh ja, danke, ich werde mal darüber nachdenken. Was David eben zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht und was ihn von Saul so unterscheidet, wir haben es vorhin schon gehört, ist das Hören auf Gottes Wort und auf das Wort zur Umkehr. Und dass Gott zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr zu Saul redet. Als Gott durch Samuel sprach, hört er nicht. Das war das Kapitel 15. Als Saul in seinem verzweifelten Wahnsinn wieder nach Gott fragen wollte, das lesen wir dann in Kapitel 28, lesen wir, als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Saul war nicht nur verzweifelt, er war nicht nur verblendet und wahnsinnig, er war auch einsam und Gott antwortete nicht. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil sich Saul für diesen Weg entschieden hatte und von ihm nicht umkehren wollte. Erst als die Angst ihn drückt, muss er mit seiner eigenen Entscheidung und der Konsequenz leben. Und es ist ein schreckliches Schicksal und es ist eine große Warnung an uns, diesen Weg nicht zu gehen. Und so sehen wir hier David, der gesagt bekommt, Gott ist ein besserer Schutz als deine Bergfeste. Gott sagt ihm ganz eindeutig, nichts und niemand gibt dir Schutz wie Gott. Die richtige Bergfeste, dein wahrer Zufluchtsort, deine feste Burg ist Gott und Gott allein. David bekennt genau das später immer wieder in dem Psalm und wir singen immer noch mit Freude danach, eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Wachen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Das ist unser Bekenntnis bis heute. Gott ruft ihn zurück, erinnert ihn an sein Wesen und Handeln und David hört. Ja, er hätte es wissen können. Ja, er hat den gleichen Fehler wieder gemacht. Ja, er hat auf falsche Sicherheiten gesetzt. Ja, er kannte Gottes Plan und hat dagegen gehandelt. Aber als Gott ihn zur Umkehr ruft, da reagiert er sofort. Er verlässt Moab und geht zurück nach Juda in den Wald von Harod. Und auch wenn dort David nicht mit Little John und Bruder Tuck bösartigen Sheriffs nachjagt, ist er für uns dennoch mehr als ein Vorbild als Robin Hood. Denn David geht dorthin im Gehorsam zurück, in der Gewissheit, dass er nach menschlichem Ermessen unsicher ist als zuvor. Weil er erkennt, dass nicht er selbst, sondern dass Gott ihn beschützt. Er erkennt, dass Gott der Gleiche bleibt und auch sein Plan sich nicht ändert, auch wenn es gerade einfach nur heißt, abzuwarten. Und dieser Gehorsam, der kommt nicht von ungefähr. Gott hatte David innerhalb kurzer Zeit mehrfach versorgt. Er hat ihn bewahrt und er hat ihn jetzt zurückgeholt. Es hatte erstmal nichts an den Umständen Davids geändert. Er war immer noch verfolgt, aber Gott hatte diese Umstände gebraucht, um David zu erziehen, um ihn wachsen zu lassen in der Erkenntnis, dass nicht unheilige Allianzen, sondern der lebendige Gott seine Sicherheit garantiert. Aus Verzweiflung war Vertrauen geworden und aus Furcht die Hoffnung auf Gottes Verheißung. Und vielleicht fragt ihr euch, was aus unseren beiden Pilgern eigentlich geworden ist, aus Hoffnungsvoll und aus Christ. Beide waren ja von Riesenverzweiflungen gefangen genommen worden und hatten schwer unter ihnen gelitten, bis sie schon ihr Leben aufgeben wollten. Doch eines Nachts fangen sie dann auf einmal an zu beten. Und nach einigem Gebet, als es schon wieder Morgen werden wollte, brach der liebe Christ staunend in die Worte aus, welch ein Tor bin ich doch. Da liege ich in einem stinkenden Kerker, da ich doch ebenso gut außerhalb in Freiheit umhergehen könnte. Ich habe an meiner Brust einen Schlüssel, der Verheißung genannt wird. Mit dem kann ich meiner festen Überzeugung nach jedes Schloss in der Zweifelsburg aufschließen. Hierauf sagte hoffnungsvoll, das ist dir eine vortreffliche Neuigkeit. So nimm ihn doch von deiner Brust, lieber Bruder, und versuch es. So geschah es. Den ersten Versuch machte er an der Türe des Kerkers. Und sie können fliehen, sie können die Zweifelsburg verlassen. Sie können frei zurückgehen und sie können das im Bild erleben, was David im echten Leben erlebt hatte, so sehr in die Verzweiflung gepackt hatte, eingeschlossen hatte in seiner Zweifelsburg, kann sich David jetzt auf die Verheißung verlassen und ihr wieder folgen. Und so oft geht es uns gleicherweise. Wir haben die Verheißung und vergessen sie vor lauter Verzweiflung. Lieber gehen wir ihr Wege, als auf die Erfüllung der Verheißung, als auf die Zusagen Gottes zu vertrauen. Dass auch Schicksalsschläge, Trauer, Krankheiten nicht Römer 8, 28 aushebeln, dass alle Dinge zum Besten denen dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dass in großen Entscheidungen immer noch gilt, dass Christus unsere Wahrheit ist. Und dass, wenn es uns an Weisheit mangelt, wir sie von Gott erbitten können, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus 1, Vers 5. Und wir könnten bis morgen früh weitermachen, Gottes Verheißung an uns durchzubuchstabieren, die wir kennen und die wir doch häufig vergessen. Wir haben einen wirklich treuen Gott auf unserer Seite, der Geschichte schreibt, der versorgt, der bewahrt und über allem anderen uns erlöst hat durch das Blut seines Sohnes und der uns erhalten wird, bis wir bei ihm sind. Das ist unsere Hoffnung, die Verheißung, die wir haben und der Abschluss an diesem Nachmittag. Amen.